Tierschutz, Naturschutz und Klimapolitik sind allgegenwärtige Themen in der Gesellschaft. Dabei kochen schnell die Emotionen hoch. Über Natur-, Wirtschafts- und Energiepolitik wird leidenschaftlich gestritten. Aber wie groß sind die menschengemachten Probleme für Tiere und Umwelt wirklich? Wo besteht Handlungsbedarf und was könnte jeder Einzelne konkret tun, wenn er sich für Natur- und Tierschutz einsetzen möchte? Um über diese Themen zu diskutieren, begrüßen wir heute im Studio zum einen Raffaela Raab, die unter dem Namen die militante Veganerin in den sozialen Medien ein Millionenpublikum erreicht und sich ganz grundsätzlich gegen Fleischessen und Tierhaltung ausspricht. Auf der Gegenseite heißen wir Jonas Schick herzlich willkommen. Er ist Chefredakteur der Naturschutzzeitschrift Die Kehre, die das Thema Mensch und Umwelt aus einem konservativ-traditionellen Blickpunkt beleuchtet. Und damit, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlagabtausch auf 1. Wir haben diese beiden Gäste in unser Studio eingeladen, die prädestiniert dafür sind, Fakten und Meinungen zu diesem heutigen Thema auszutauschen, um Sie, liebe Zuschauer, so zu informieren, dass Sie sich am Ende Ihre eigene Meinung zu diesem Thema bilden können. Sie waren zudem im Vorfeld der Sendung wieder aufgerufen, uns Fragen zu unserem heutigen Thema zukommen zu lassen. Und mit diesen werden wir unsere beiden Protagonisten auch gleich konfrontieren. Doch zum Auftakt, so wie Sie es gewohnt sind, hat jeder 90 Sekunden Zeit, in seinem Eröffnungsplädoyer klarzumachen, wie er sich zum Thema Natur- und Umweltschutz positioniert. Wie beim Fußballspiel hatten Sie die Wahl, ob Sie beginnen möchten oder Ihr Gegenüber. Frau Raab hat sich entschieden, mit dem Eingangsplädoyer zu beginnen. Bitte 90 Sekunden ab jetzt.
Wir stehen gesamtgesellschaftlich, aber auch als individuelle Konsumenten vor dem größten ethischen Notfall auf diesem Planeten, der Unterdrückung, der Sklaverei, dem Holocaust an den nichtmenschlichen Tieren. Es gibt grob nur 4 Gründe, warum Sie hier und auch die Zuseher von Auf 1 heute noch nicht vegan leben. Und das sind Tradition, Geschmack, Gewohnheit und Bequemlichkeit. Und keiner dieser 4 trivialen Gründe ist eine Rechtfertigung für die systematische Unterdrückung und den Massenmord an diesen fühlenden Individuen. Es gibt keinen ethisch signifikanten Unterschied, der es rechtfertigt, die nichtmenschlichen Tiere, die wir als sogenannte Nutztiere abtun, wie wir einst Menschen anderer Hautfarben und Kulturen als Nutzmenschen abgetan haben, zu versklaven, aber das Gleiche nicht auch Menschen anzutun. Wohingehend also Tierrechte die logische Erweiterung von Menschenrechten sind. Ich halte somit Veganismus nicht nur für unsere individuelle Pflicht, sondern auch für ein politisch extrem wichtiges Thema. Es muss verboten werden, Tiere zu Ware zu degradieren und damit muss Veganismus die Pflicht in unserer Menschlichkeit und auch in unserer Politik darstellen.
Der Claim ist abgesteckt von Frau Raab. Herr Schick, bitte.
Veganismus ist ein von der Natur entkoppeltes Dogma, was auf der Basis der Überflussgesellschaft funktioniert oder überhaupt erst funktionieren kann, die es vorgibt, zu überwinden, zu bekämpfen und im besten Fall aus der Perspektive des Veganismus eine bessere Gesellschaft zu errichten. Aber das Problem ist, dass Veganismus am Ende nur auf dem Spielfeld spielt, das die industrielle Gesellschaft ausgelegt hat. Es ist eine pseudoökologische Lösung, die von einer wirklich nachhaltigen Ökologie weit entfernt ist. Und würde man die ganze Lebensmittelproduktion auf nachhaltige, wirklich nachhaltige ökologische Parameter auslegen, dann käme man um die Tierhaltung gar nicht drumherum. Und dahingehend ist das irgendwo auch ein verlorener Aktivismus. Leute, die erstmal generell in die richtige Richtung gehen, die verbrennen sich für eine Sache, wo sie am Ende einfach nur auf dem Spielfeld der industriellen Gesellschaft bleiben. Und dahingehend ist Veganismus eine Scheinlösung. Es führt die Leute in die Irre und es wird keine Lösung der ökologischen Krise herbeiführen.
Ich denke, Frau Raab, da brauche ich Ihnen jetzt gar keine erste Frage stellen, sondern ich vermute, nachdem Sie sich auch Notizen gemacht haben, da wollen Sie mal gleich darauf antworten.
Ja, das erste war gleich schon mal ein schöner naturalistischer Fehlschluss, von der Natur entkoppelt. Ich darf Sie daran erinnern, wir sitzen hier gerade in einem halbwegs klimatisierten Raum vor Kameras. Sie tragen Kleidung, die industriell hergestellt ist. Also sich an der Natur zu orientieren, was gut und richtig ist, was der Menschheit nachhaltig gut tut oder was für die Tiere gut ist, ist, wie gesagt, ein Fehlschluss an sich. Die Natur ist kein moralischer Kompass, nach dem wir uns richten sollen. Die Natur ist grausam, Tiere reißen sich gegenseitig tot, sie sterben in kläglichsten Bedingungen. Ich denke schon, dass sie zum Arzt gehen, wenn sie krank sind. Sagen sie dem Arzt dann auch, das ist von der Natur entkoppelt. Wehren sie sich deswegen gegen Medizin jeglicher Art? Ich denke nicht. Deswegen, unabhängig davon, ob etwas natürlich ist oder nicht, müssen wir die morale Situation betrachten. Und der durchschnittliche Veganer zu ihren ökologischen Punkten hat einen deutlich niedrigeren ökologischen Fußabdruck als der durchschnittliche Nicht-Veganer. Stellt sich mir also die Frage, wie können Sie es rechtfertigen, Tiere ins Schlachthaus zu schicken, wenn Sie das Menschen niemals antun würden?
Also erstens habe ich nicht sagen wir, den ganzen Komplex der industriellen Tierproduktion gerechtfertigt, sondern es geht ja darum, dass man sich auch aus dem, was Sie jetzt dargestellt haben, es geht ja um eine Wende. Es geht ja wirklich darum, dass man sich da rausbewegt. Und wenn ich das im Endeffekt auf eine gewisse Art und Weise annehme, diese Grundbasis, die da läuft, dann komme ich ja gar nicht raus aus dem ganzen Spiel. Das bedeutet, dass wenn ich wirklich eine andere Landwirtschaft haben möchte, dann kann ich, und das ist einfach, weil die Landwirtschaft dann auf einem ganz anderen Niveau ablaufen muss, dann kann ich nicht allein nur vegetarisch, also beziehungsweise vegan leben. Das funktioniert nicht. Das hat in der Vergangenheit der Menschheitsgeschichte auch einfach nicht funktioniert, weil am Ende jedes Tier, Sie müssen sich vorstellen, ein Tier ist wie ein Nährstoffspeicher. Und in dem Moment, wenn jetzt zum Beispiel, also es ist, wir leben in einer Überflussgesellschaft, wo wir es gewohnt sind, dass wir alles einfach irgendwo kaufen können. Aber je nachdem, wie auch die Natursituation ist, ist es oftmals der Fall, dass Mangelsituationen eintreten. Und wenn Sie zum Beispiel im Winter stecken und Sie haben kein Getreide mehr und Sie haben, ansonsten ist alles auch zu niedrig und es bleibt Ihnen einfach nur noch das Schwein, dann würde ich mal bezweifeln, dass Sie dann weiter auch den veganen Lebensrhythmus durchziehen. Abgesehen davon unterschätzt man, und da sind wir dann beim ökologischen Fußabdruck, das ist natürlich einseitig gedacht, also wie definiere ich den ökologischen Fußabdruck? Definiere ich den einzig und allein über nur die Klimafrage oder denke ich den weiter? Und ich glaube, es wird oftmals stark unterschätzt, was für einen positiven Faktor eine nachhaltige ökologische Landwirtschaft auf die Umwelt hat. Also allein um das mal zu veranschaulichen, was in so einem Kuhfladen an Leben entsteht, das ist den meisten gar nicht richtig bewusst und was das auch für eine Auswirkung auf eine Wiesenwirtschaft hat. Und das ist das, was ich meinte, von der Natur entkoppelt. Also die Tierhaltung und was das hervorruft, das wird im Veganismus meistens komplett ausgeblendet.
Ja, ich darf an dieser Stelle gleich nochmal zur Rückdefinition von Veganismus kommen. Veganismus ist erstmal eine moralische Lebenseinstellung, die darauf abzielt, so weit wie praktisch möglich Tieren Rechten zuzuschreiben, die den Missbrauch von anderen Körpern, an anderen tierischen Körpern zu vermeiden. Das heißt, Veganismus hat fundamental erstmal nichts mit der Umwelt oder der Gesundheit zu tun, was leider sehr häufig in den Medien verwaschen wird. Wir sehen vegan fürs Klima, vegan für die Gesundheit. Man kann extrem gesund und extrem naturschützend leben als Nicht-Veganer. Diesen Punkt gebe ich Ihnen sofort. Ich bin nicht hier, um zu sagen, dass jedes Stück Fleisch krank macht und dass jeder Fleischkonsum immer automatisch der Natur schadet. Einen Fisch aus dem See zu ziehen, wird dem See wahrscheinlich relativ wenig tun, nachhaltig betrachtet, wenn man das einmal in der Woche macht. Aber dem Fisch und dem einzelnen Tier. Und darum geht es beim Veganismus, um das Recht des einzelnen Tieres nicht missbraucht, nicht versklavt zu werden für triviale Zwecke. Sie haben weiter gesagt, ein Tier ist wie ein Nährstoffspeicher, was eine unglaublich überhebliche Ansicht über andere fühlende Individuen so zu herrschen, so zu werten. Darf ich Menschen auch als Nährstoffspeicher sehen, als Nutzobjekte? Eingangs hatte ich ja schon gesagt, Menschen anderer Kulturen und Hautfarben wurden und werden vielleicht von Ihnen immer noch als minderwertig abgestempelt, als Arbeitskräfte, als Objekte, als Produktionsstätten wurden Menschen und werden immer noch, nur weil sie ein bisschen anders aussehen, nur weil sie vielleicht eine andere Sprache sprechen. Und genauso handhaben Sie jetzt über Tiere als wandelnde Nährstoffspeicher, wie ekelhaft, wie unmenschlich. Würden Sie das über einen Hund auch sagen, einen wandelnden Nährstoffspeicher, würden Sie das sagen?
Ob ich das zu einem Hund sagen würde? Genau. Rein aus dieser ganz normalen Definition wäre der Hund in dem Fall auch ein Faktor von Nährstoffspeicher. Es geht einfach darum,
Also Sie würden
Hunde
auch essen?
Die Basis. Nein, es geht darum zu
Warum
verstehen.
Nicht?
Nein, weil man die Prozesse verstehen muss, die ablaufen in der Gesellschaft. Das wird jetzt Ihnen alles, das ist schön.
Das nennt sich Speziesismus, was Sie betreiben. Die einen Tiere auf dem Schoß streicheln, die Hunde sich am besten noch tierlieb nennen, als Tierschützer vielleicht sogar vermarkten. Und dann andere Tiere, Schweine, 40 Millionen allein in Deutschland jedes Jahr in Gaskammern schicken. Speziesismus ist nichts anderes als Rassismus zu Tieren. Und es ist die erste Form der Unterdrückung, der Diskriminierung, mit der wir aufwachen.
Um zu verstehen, wie in einer Agrargesellschaft zum Beispiel, aber selbst in der Jäger- und Sammlergesellschaft, selbst in der tribalistischen Gesellschaft, wie dort quasi die Energieflüsse stattfinden, damit wir auch überhaupt leben können, muss ich erstmal überhaupt verstehen, welche Prozesse da stattfinden. Und das Erste, was da eigentlich stattfindet, ist eine Transformation von Energieflüssen. Ansonsten könnten wir auch nicht leben.
Haben wir auch im zwischenmenschlichen Bereich, darf ich deswegen Menschen in den Schlachter schicken und sie als wandelnde Nährstoffspeicher sehen?
Aber
ja?
Der Faktor ist, dass man dann erstmal beachten muss, ist, was passiert da eigentlich? Was wird transportiert und in was wird es umgewandelt, damit wir am Ende überleben können? Und die Frage ist, ob Sie am Ende, und das ist dann die generelle Frage, also will ich mich auf so einen massiven Universalismus einlassen, wo ich quasi alles auf eine Ebene stelle, quasi darüber hinausgehe, dass ich keine Differenzen, ja genau, das ist ja, dass alles überhaupt keine Differenz mehr hat, nichts mehr irgendwie in einer Form von Stufe. Und dann müssten Sie im Endeffekt auch in dem Moment dann einfach ihr Leben, also was unter dieser Notsituation, die ich dargestellt habe, wenn jetzt, wir sind in dieser Mangelsituation, sind außerhalb der Überflussgesellschaft und Sie sind in dieser Notsituation und dann müsste man nach Ihrer Definition heraus, müsste man quasi einfach sich selbst dann aufgeben.
Nein, das ist eine Suicide Reduction, die ich absolut nicht unterstütze, weil ich bin keine sonderlich hilfreiche Aktivistin. Ich kann die Gesellschaft auch nicht vorantreiben, wenn ich jetzt nur noch die Tapete anstarre oder mich gar verhungern lasse. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Mir ging es ja um diese Mangelsituation.
Genau, Sie berufen sich auf eine Notsituation.
Sie ja im Endeffekt Müssen Sie die Unterscheidung machen.
Herr Schick, wenn Sie und ich jetzt auf einer Insel sitzen und es gibt nichts zu essen außer einander, dann würde ich Sie höchstwahrscheinlich auch essen. Ob das dann moralisch wäre oder nicht, es wäre auf jeden Fall nachvollziehbar und ich würde es wahrscheinlich tun, um zu überleben in einer Situation. Wir befinden uns jetzt gerade nicht in einer Notsituation. Was Sie machen, ist ein Appell an eine Notsituation. Fehlschluss. Wenn Sie jetzt die Möglichkeit haben, in den Supermarkt zu gehen und sich statt für Mord, Unterdrückung und Gewalt an Tieren für eine vegane Lebensweise, für Gerechtigkeit und Frieden entscheiden und innerhalb dieser veganen Lebensweise, in der Sie allen fühlenden Individuen ein Recht darauf zuschreiben, nicht versklavt zu werden, können Sie genauso ökologische Lösungen finden. Es gibt bio-vegane Landwirtschaft. Aber Sie haben mir meine Frage immer noch nicht beantwortet. Warum würden Sie keine Menschen in den Schlachthaus schicken, aber Tiere schon?
Die zweite Sache, die wichtige Sache ist, wo ziehen Sie die Grenze? Also wo beginnt die Sklaverei? Ist der Fisch, den Sie aus dem See ziehen, ist das dann schon Sklaverei?
Definitiv ist Moment, Missbrauch an einem Körper von jemandem anderen.
Dann ist die Frage, wo ist denn das nächste Lebewesen, was Sie annehmen? Gehören Insekten mit dazu?
Ich würde nicht dafür plädieren, Insekten als alternative Proteinquelle anzunehmen, obwohl wir nicht wissen, ob Insekten fühlende Individuen sind oder nicht. Unabhängig davon, wir können uns rein pflanzlich ernähren. Es macht ökologisch keinen Sinn, Insekten aufzuziehen und sie mit Pflanzen zu füttern, was wir brauchen, statt direkt die Pflanzen zu konsumieren. Das macht energietechnisch, wovon Sie ja vorher gesprochen haben, keinen Sinn. Damit sollten Sie sich auskennen. Noch dazu braucht man beispielsweise in der Wurmhaltung extrem viel Energie, extrem viel Wärme. Aber Sie haben mir die Frage nicht beantwortet, warum würden Sie Menschen nicht ins Schlachthaus schicken, aber Tiere schon?
Ja, weil es einen Unterschied gibt.
Wo ist der ethisch signifikante Unterschied?
Der ethische Unterschied ist, dass ich mich nicht auf der Basis Ihres Universalismus bewege.
Das ist kein ethisch signifikanter Unterschied.
Ich habe eine andere moralische Moral
diese Moral begründen. Warum darf ich ihn jetzt gerade nicht so behandeln, wie Sie Schweine, Hühner, Schafe, Fische behandeln?
Einfach
wo ist der ethisch signifikante Unterschied?
Aus dem Faktor raus, dass wir uns als Spezies Mensch wahrnehmen und dass das ja ein qualitativer Unterschied
zu anderen Spezies. Worin liegt der? Die DNA, die Form meiner Ohren, worin? Der Daumen? Worin
besteht der? Dass wir zum Beispiel uns in der Art und Weise unterhalten.
Gut, wenn ich jetzt nicht unterhalten kann, wenn ich jetzt einfach nur hier sitze und nicht eloquent bin, dürfen Sie mich dann essen?
Sie wollen, dass ich Sie ausreden lasse, jetzt lassen Sie mich mal bitte kurz ausreden.
Sie müssen auf Ihren Punkt kommen, um mir die Frage zu beantworten.
Ich habe Ihnen doch schon beantwortet.
Ja, und dann,
ich teile Ihren Universalismus nicht.
Das ist kein ethisch signifikanter Unterschied. Wenn ich Sie frage, warum darf man schwarze Menschen in den Schlachthaus schicken oder als Sklaven behandeln, aber weiße nicht, und dann sagen Sie, ja, ich teile Ihren Universalismus nicht, dass die Gleichberechtigung hier gelten soll, das beantwortet ja die Frage nicht. Das ist mir klar, dass Sie nicht teilen, deswegen stelle ich ja die Frage, woran Sie das festmachen, dass Sie das nicht teilen. Das ist die Frage.
An dieser Stelle darf ich mal meine Begeisterung zum Ausdruck bringen, dass wir 10 Minuten Sendung rum haben, ohne dass ich irgendeine Frage stellen musste oder durfte. Jetzt allerdings sehe ich den Zeitpunkt gekommen, dass wir unsere Zuschauer mal zu Wort kommen lassen, denn die haben uns eine ganze Menge Fragen geschickt. Und das zeigt auch, dass unsere Zuschauer an diesem Thema sehr interessiert sind. Und eine Frage, die uns sehr häufig gestellt wurde, Frau Raab, der bekannte Slogan von Ihnen, der auch auf Ihrem T-Shirt zu sehen ist, lautet: Nicht vegan sein ist nicht okay. Warum ist es für Sie nicht in Ordnung, wenn Menschen Fleisch essen?
Aus dem gleichen Grund, aus dem es nicht in Ordnung ist, Menschenfleisch zu essen. Also die persönliche Freiheit, für die Sie ja wahrscheinlich auch als Partei stehen, die endet halt dort, wo ich den Körper von jemand anderem missbrauche und seine Freiheit einschränke. Ich kann beispielsweise nicht in meinem freien Ermessen bestimmen, wann ich unseren netten Moderator hier ins Schlachthaus schicke, weil er ein Recht darauf hat, dass niemand über seinen Körper frei verfügt. Und genauso hat das eben ein Schwein, eine Kuh, ein Hund, ein Küken. Wo ist der ethisch signifikante Unterschied? Und ich möchte hier nochmal für das Publikum hier festhalten, der Herr Schick hat mir die Frage nicht beantwortet. Er hat nur festgestellt, dass er halt einen Unterschied macht, weil er das halt nicht teilt, aber nicht, woran er das tut. Dann hat er gemeint, es sei vielleicht, weil wir uns hier unterhalten können. Und wenn ich gesagt hätte, ich kann mich hier nicht mit Ihnen unterhalten. Ja, genau.
Woran machen Sie denn den Unterschied zwischen einem Schwein und einer Kuh fest?
Der Unterschied auf welche Frage? Ja, natürlich, aber kein ethisch signifikanter Unterschied erlaubt es mir, Schweine zu vergasen, aber Kühe nicht. Woran soll ich das festmachen? Ja, natürlich gibt es Unterschiede zwischen Ihnen und mir. Ich habe blaue Augen, Sie nicht, darf ich Sie deswegen in Schlachthaus
schicken? Ja, ganz ehrlich, aber
Bewusstsein ist der Faktor.
Sie essen auch Pflanzen.
Pflanzen sind nicht bewusst und leidensfähig.
Ja, das setzen Sie jetzt so fest. Woran wollen Sie das aus Ihrem
Okay, Meldung glauben Sie, der Sessel, auf denen Sie gerade sitzen, ist bewusst und leidensfähig, sonst hätten Sie sich wohl
Nein,
nicht draufgesetzt.
Genau, woran machen Sie das fest? Aber eine Linde draußen ist wohl was anderes als dieser Stuhl.
Und dann können Sie Studien dazu machen, was Schmerzempfinden, was Bewusstsein, was Wahrnehmung ist. Und es gibt keine, wenn Sie wirklich der Meinung sind, dass Pflanzen fühlende Individuen sind, was nichts anderes als wissenschaftliche Schwurbelei ist, dann darf ich Sie daran erinnern, dass Ihre Opfer noch viel mehr Pflanzen konsumieren im Durchschnitt, als wenn Sie direkt die Pflanzen konsumieren. Das heißt, das macht hinten und vorne keinen Sinn, wenn Sie sich jetzt als Pflanzenrechtsaktivist positionieren wollen.
Wir verlassen mal kurz das Thema Ethik, Frau Raab, und stellen dem Herrn Schick die Frage, wie sie auch von unseren Zuschauern gekommen ist. Sie setzen sich ja für eine konservative Form des Naturschutzes ein. Wie stehen Sie konkret zum Fleischessen? Sollte man der Natur zuliebe zumindest nicht Vegetarier sein? So lautete eine Frage unserer Zuschauer.
Ich glaube, dass es einen maßvollen Fleischkonsum gibt, der auch ökologisch verträglich ist. Also man muss nicht komplett auf Fleisch verzichten, weil es gibt ja die Möglichkeit, also auch gerade mittlerweile noch vermehrt als vor etlichen Jahren, auch ganz bewusst Fleisch, sei es bei Bauern, die es direkt vermarkten. Das Ökosiegel ist manchmal nicht unbedingt das Siegel, woran man sich unbedingt orientieren muss, sondern wenn man vor Ort auch weiß, wie die Tiere genau gehalten werden, dann kann man auch einfach da direkt zum Bauern. Das ist im Endeffekt vielleicht sogar die beste Version, als einfach nur ein Stück Fleisch im Supermarkt zu kaufen, wo ein Bio-Siegel drauf steht. Also ja, weniger Fleisch, weniger industrielles Fleisch, aber generell auf Fleischkonsum zu verzichten aus einer ökologischen Perspektive, das ist unsinnig.
Ja, also ich stimme dem theoretisch gesehen zu, dass man durchaus tierische Produkte konsumieren könnte, ohne deswegen der Umwelt zu schaden. Das ist theoretisch gesehen möglich. Allerdings stellt sich mir halt wieder die Frage, wie kann ich das rechtfertigen? Weil ich würde sie ja auch nicht ins Schlachthaus schicken und essen. Ich kann nur nochmal darauf zurückkommen, selbst wenn es der Umwelt hier jetzt nicht schadet, wenn ich ihm die Kehle aufschlitze und sein Bein abbeiße. Das tut der Umwelt nicht weh. Menschen schaden der Umwelt am allermeisten. Dann müsste man nach ihrer Logik doch am ehesten Menschen ins Schlachthaus schicken und sie essen, um auch gleichzeitig noch den Umweltfaktor, den diese lebenden Menschen sonst haben, damit zu annihilieren. Wie gesagt, es gibt keinen ethisch signifikanten Unterschied zwischen Menschen und Tieren. Sie betreiben Diskriminierung an Tieren und es nennt sich Speziesismus, die größte Diskriminierungsform auf dem Planeten.
Ja, das haben Sie bereits schon zweimal zum Ausdruck gebracht, habe ich registriert. Sie kritisieren vor allem das Fleischessen bei Leuten, die nichts mit der Erzeugung des Produkts zu tun haben. In der Natur ist jedoch Töten, Fressen und gefressen werden die Realität. Sind Sie auch gegen das Fleischessen, so lautet eine weitere Frage unseres Publikums, wenn es ein Jäger tut, der sein Fleisch selbst jagt, schießt, schlachtet und sich bis auf den Teller selbst damit versorgt?
Ja, es ist nicht sein Fleisch, es ist der Körper von jemandem anderen. Wenn ich das stattgeben möchte, dass jemand in den Wald geht und dort ein Tier erschießt, dann müsste ich es genauso stattgeben, nach dem ethischen Konsistenzprinzip, dass jemand in den Urwald geht und dort beispielsweise ein Naturvolk von Menschen totschießt und sie dann isst. Weil sie hatten ja ein gutes Leben, sie haben ja artgerecht gelebt und das würde keiner von uns gutheißen wollen. Und deswegen kann ich das beim Jäger auch nicht gutheißen. Warum sollten wir Tiere so abstufen?
Also Sie haben ein gutes Stichwort gebracht, und zwar Naturvolk in dem Fall, wovon es nicht mehr viel gibt, aber ein paar gibt es noch. Würden Sie diesen Naturvölkern, würden Sie da den gleichen ethischen Maßstab ansetzen, dass die sich dann auch nicht mehr quasi von Tieren ernähren dürften? Ja. Was ja quasi dazu führen würde, dass wenn sie auf ihrer Subsistenzwirtschaftsweise leben würden, wahrscheinlich verhungern würden.
Ja, man sollte natürlich dafür sorgen, dass diese Menschen alternative Ernährungsmöglichkeiten haben, wie das also beispielsweise bei den Inuit passiert. Genau, ich möchte Mörder aus ihrer Lebensweise entreißen. Wenn sich dieses Naturvolk von einem anderen Naturvolk ernähren würde, dann würden sie ja hoffentlich mit ihrer Menschlichkeit auch versuchen, hier friedvolle Lösungen zu finden, wie es in unserer Menschlichkeit steht, hier friedvolle Lösungen zu finden, wenn ein Naturvolk Tiere ermordet und oder gar rituellen Mord zuführt. Wir sollten hier dafür sorgen, dass jedes fühlende Individuum einem Schutz widerfährt, einen Respekt widerfährt. Und das ist die Grundidee von Veganismus.
Also Sie würden sich, ich übersetze das jetzt mal in einer gewissen Zuspitzung, Sie würden sich mit einer diktatorischen Doktrin durchsetzen und diesen Menschen auferlegen, dass sie im Endeffekt aus ihrer hergekommenen, ich betone es nochmal, meistens ökologisch sehr nachhaltigen Lebensweise herauskommen, um in unserer Industriegesellschaft dann vegane Produkte zu konsumieren.
Das ist sehr witzig, als jemand, der bei der AfD sie auferlegen,
denn
das ist als jemand, der politisch aktiv ist, der würde sich da auch dafür interessieren, dass jemand, der aus einem Land kommt, wo beispielsweise rituelle weibliche Beschneidung noch erlaubt ist, dass er das hier nicht macht. Also natürlich legen wir diesen Menschen Gesetze auf, natürlich verbieten wir ihnen Gewalttaten hierzulande und natürlich würden sie hoffentlich zumindest auch moralisch oder wenn sie die Möglichkeit hätten, versuchen, in anderen Ländern solche Gewalttaten zu unterbinden.
Den Anspruch habe ich nicht.
Also das finde ich grässlich, wenn ich die Möglichkeit habe, in einem anderen Land, wo die Klitoris von einer Frau abgeschnitten wird, einzugreifen, dass das nie wieder einer Frau dort passiert, dann finde ich, sollte ich das tun. Und dafür gibt es ja auch
Einsatzpolitischen. Sie aber ganz schnell beim Weltstaat, der das im Endeffekt durchsetzen muss, weil wie wollen Sie das im Endeffekt?
Also Sie sind dafür, dass andere Länder einfach frei Haus weiterhin Genitalbeschneidungen betreiben. Habe ich das richtig verstanden? Und Sie haben da kein moralisches Problem damit?
Ich bin dafür, dass man erstmal die jeweiligen Völker in ihrem kulturellen Kontext, in dem sie arbeiten, auch so
belässt. Also Sie haben kein Problem damit, wenn weibliche Beschneidungen... Also Sie haben kein moralisches Problem damit, wenn jemand über einer Ländergrenze von Deutschland und wo es halt erlaubt ist, dort ein Genital verstümmelt, haben Sie kein Problem damit?
Ich persönlich habe damit schon ein
Problem. Ah, dann haben Sie ein Problem damit.
Ich persönlich, aber ich maße...
Schön, dann sind Sie...
Nein,
moralische Weltpolizei sind Sie dann schon.
Nein, das ist eine Abwägung darin. Natürlich,
wir verurteilen Menschen für Gewalttaten, genauso wie ich auch Naturvölker für Gewalttaten oder Sie für ihre idiotischen Gewalttaten an Tieren verurteile. Genau, das tun Sie doch genauso.
Was unsere Zuschauer noch von Ihnen wissen wollen, Frau Raab, eine sehr oft gestellte Frage. Trennen Sie in Ihrem Freundeskreis gemäß der Ernährung vegane, nicht vegane Freunde?
Entschuldigung, ich darf hier nochmal sagen, Veganismus ist keine Ernährungsweise, sondern eine aktive Entscheidung gegen Gewalt, Unterdrückung und Sklaverei an mitfühlenden Tieren. Also an Tieren, die hier mit sind, mit uns sind, nicht für uns. Ganz einfach. Und natürlich trenne ich, ich hätte zum Beispiel ein großes Problem, wenn wir uns kennenlernen und an sich sympathisch finden oder andere Aspekte unseres Lebens teilen. Und dann stellt sich heraus, dass der Herr Schick jeden Tag Schweine in Gaskammern treten lässt, dass er Kühe von ihren Kindern trennen lässt, um ihre Muttermilch zu trinken als erwachsener Mann. Dann würde ich natürlich meine neuen Kollegen darauf ansprechen, dem die Bilder, die Videos zeigen, die Fotos von seinen Opfern, die Schreie, die sie von sich geben, die Gewalttaten, an denen er sich beteiligt. Also wenn meine Freunde weiterhin die Massenvergewaltigung von Tieren unterstützen wollen, dann ist das schwierig, eine Freundschaft aufrechtzuerhalten, weil das so ein anderes Wertesystem ist.
Okay. Es ist ja schön, dass Sie so Bilder hochzeigen, weil es eigentlich, wenn ich jetzt auch so einen Ordner hätte, dann würde ich sie ganz hochhalten mit Mähdreschern und sonst irgendwelchen, die man braucht.
Die Tierindustrien, die viel mehr Mähdrescheropfer verursachen im Durchschnitt als die pflanzlichen Industrien, weil sie viel mehr Ackerfläche brauchen, um ihre Opfer
Moment,
zu ernähren.
Wo ich quasi, es ist ein Irrglaube davon auszugehen, dass ich bei der veganen Produktion, das war auch meine Frage dahingehend, wo Sie eigentlich die Grenze setzen, wenn wir Insekten, Wiesenbrüter und so weiter nehmen, dass dabei keine Tiere sterben.
Habe ich das behauptet? Ich habe Ihnen gerade sogar zugestimmt, dass das richtig ist, aber dass die durchschnittliche Tierproduktion...
Ja, aber dann sind Sie im Endeffekt in dem Moment, wo Sie ein Tierprodukt nehmen, ich nehme mal Ihre Logik und führe die zu Ende, dann sind Sie genauso ein Mörder, wie Sie mir das vorwerfen.
Können Sie einen Mord definieren? Das Töten auf Basis von einem trivialen Grund mit der Intention, jemandes Körper zu missbrauchen oder zu schaden?
Das
passiert durchaus, aber Sie würden das schon anders...
Aber das sind ja nur Kollateralschäden.
Genau, Sie würden das schon anders handhaben und verurteilen, wenn jemand mit einem LKW fährt und zwei junge Damen dabei...
Also für Sie ist bloß die Absicht entscheidend, die direkte.
Wenn Sie mal zuhören würden, wenn jemand mit einem LKW fährt und dabei zwei junge Frauen ermordet, unter Anführungszeichen, die sterben, er fährt sie an, ist das schon was anderes, als wenn ein Vergewaltiger mit der Intention, jemandes Körper für seine Lust zu missbrauchen, rausgeht und auch nur eine einzige Person schadet, ohne sie vielleicht zu töten, oder? Welche Welt hätten Sie lieber? Eine Welt, in der das geahndet wird, was der Vergewaltiger tut, oder wo das schwerer geahndet wird, wenn ein LKW-Fahrer vielleicht zwei unschuldige Frauen einmal unschuldig trifft? Ja, das eine hat vielleicht sogar eine schwerwiegendere Konsequenz, vielleicht sogar kurzfristig mit mehr Opfern, aber nachhaltig werden wir nur zu einer gerechten Welt kommen. In einer Welt, in der wir nicht nur die reine Konsequenz, das reine Leichenzählen betrachten, was im Durchschnitt bei den Veganern deutlich niedriger ist, als bei jemandem, der seinen Tieren noch mehr Ackerfläche zur Verfügung stellen muss, seinen Opfern, dann hätte ich lieber die vegane Variante, die pauschal diesen Tieren und allen Individuen, die fühlen können, ein Recht zuschreiben, nicht missbraucht zu werden.
Sie müssen ja auch unter den Bedingungen, die wir haben mit der hohen Bevölkerung und man ja darauf angewiesen ist, dass die Ernte auch aus pflanzlichen Rohstoffen weiterhin auf einem bestimmten Niveau dann bestehen bleibt und das dann ja auch weiterhin hoch sein muss, muss man ja am Ende teilweise auch garantieren über Herbizid- oder Pestizideinsatz. Und das wäre dann wiederum
das
auch
ein Fall. Das habe ich doch alles gerade schon begründet.
Ja, aber das ist ja im Endeffekt eine direkte Anwendung. Es ist eine direkte Anwendung mit dem direkten Ziel eines Tötungsmechanismus auf Insekten.
Wenn Sie, teilweise auch, wenn Sie das wirklich so schlimm finden, auch, darf ich Sie nur nochmal, ich kann es jetzt noch zum dritten Mal wiederholen. Wir haben deutlich mehr Insektizideinsatz bei der Tierindustrie, weil wir mehr Pflanzen dafür brauchen, um Tiere zu ernähren im Durchschnitt. Das ist einfach Fakt. Das heißt, wenn Sie dagegen ein Problem haben, dann ist das ein Grund dafür, sich eher
wenn ich eine ökologische Landwirtschaft habe, eine
bio-vegane ökologische Landwirtschaft, können Sie genauso führen.
Wenn ich eine dementsprechend habe, dann muss ich das nicht
einsetzen.
Das
kann ich bei der Veganen genauso machen.
Aber
Sie können
davon,
nicht das Beste, was es bei tierischen Produktionen gibt, mit der durchschnittlichen veganen Ernährung vergleichen. Dann müssen Sie das Beste vom Besten. Wie gesagt, eine rein vegane Welt würde darauf zusteuern, hier gar keine Tötungen, hier gar keine, nichts mehr so einzusetzen. Und wie gesagt, Sie bewerten das, verurteilen das ganz anders. Im Durchschnitt hat der durchschnittliche Fleischfresser hier mehr solche Opfer. Und Sie können das dann nicht Veganen vorwerfen, die sich viel eher um dieses Problem kümmern würden, als jemand, der Tiere als wandelnde Nährstoffspeicher betrachtet.
Ich mache im Endeffekt deutlich, dass bei dem, was Sie vorgeben, dass Sie im Endeffekt Leben schützen, Sie damit klarkommen müssen, dass da Leben und Tod genauso mit
dazu gehört. Wir haben auch Menschen, die bei der Agrikultur sterben. Darf ich deswegen Menschen ins Schlachthaus schicken? Ja oder nein,
Mein Job als Moderator beantwortet die Frage besteht ja auch darin, Gemeinsamkeiten zu finden. Und es gibt durchaus eine Gemeinsamkeit. Herr Schick, Sie sind auch der Meinung, dass der aktuelle Umgang mit Tieren und Ressourcen so nicht fortgeführt werden darf oder kann, wie Frau Raab, oder? Sehen Sie ähnlich. Aber haben Sie konkrete Ansätze, wie sich Fleischkonsum und das menschliche Leben in der Zivilisation heute harmonisch vereinen lassen können?
Unter den heutigen Bedingungen mit einem weniger, was ich vorhin schon meinte. Also es wird kaum möglich sein, den Fleischkonsum, den wir aktuell erreicht haben, man muss ja sagen, dass der jetzt nicht massiv höher liegt als zum Beispiel zu Zeiten des Mittelalters oder bei Jäger- und Sammlergesellschaften wurde im Durchschnitt teilweise noch mehr Fleisch pro Kopf konsumiert. Plus sind wir eben mittlerweile auch viel, viel mehr Menschen. Und dann ist es ja gar nicht anders möglich, solche Level an Fleisch, also was an Kilogramm pro Kopf konsumiert wird, eben über eine industrielle Fleischproduktion zu gewährleisten. Und das ist natürlich ein Problem. Und dahingehend, dass wir so viele Menschen sind, muss man sich auch einfach eingestehen, dass wenn man auch eine Landwirtschaft und eine Tierhaltung haben will, die auch auf das Wohl der Tiere eingeht, dann und die zeitgleich auch die Natur nicht zerstört, dann muss es ein weniger und eine qualitativere Form von Fleischkonsum geben, auf jeden Fall, ja.
Die praktische Umsetzung interessiert unsere Zuschauer, Frau Raab. Wenn die Menschheit sich jetzt weltweit vegan ernähren würde, wie stellen Sie sich eine Lebensmittelproduktion von veganen Produkten für Milliarden Menschen vor?
Also wir haben ja jetzt gerade über 83 Milliarden Landtiere, die wir jedes Jahr in mehr oder weniger Konzentrationslagern halten, um sie dann abzustechen. Und die werden Tag für Tag durchgefüttert. Wenn wir jetzt allein die Pflanzen konsumieren würden, die wir jetzt schon haben und dann aufhören, Tiere damit durchzufüttern, dann hätten wir deutlich effizientere Systeme, selbst wenn wir nicht alles persönlich als Menschen verwerten können, was die Tiere auch bekommen, als wenn wir vorher diese Kalorien durch Tiere katalysieren und dabei 80-90% der Kalorien in Form von Wärmeabgabe verlieren. Das heißt, um eine Gesellschaft ökologisch bzw. effektiver zu ernähren, ist eine pflanzlichere Lebensweise und Ernährungsweise deutlich sinnvoller. Ich glaube, da können Sie noch einen Ball mit reinschmeißen, weil das wahrscheinlich auch ein Punkt ist, den der durchschnittliche Nicht-Veganer machen würde. Und um dann den extra Schritt zu gehen, Veganismus kann man, wie gesagt, nicht durch die Umwelt begründen, sondern der ist dann eben für Rechte der Tiere angesehen. Und da kann man, wie gesagt, sehr umweltschonend leben oder sehr umweltschädigend als Veganer. Aber der durchschnittliche Veganer, jetzt schon Status quo, verbraucht weniger Landmasse, verbraucht weniger Wasser, hat weniger Ressourcen als der durchschnittliche Nicht-Veganer. Und man kann all diese Lösungen mit, ohne Pestizide, mit viel Landverbrauch, mit wenig Landverbrauch, Glashäuser etc. auch in einem Rahmen einer veganen Gesellschaft finden. Und das müssen wir tun.
Den einen Ball, den Sie angesprochen haben, den, glaube ich, bestätigen
Sie
auch.
Zur Hälfte schmeißen. Wir schmeißen ihn einfach mal mit rein.
Wir schmeißen ihn mit rein, damit wir eine zweite Übereinstimmung haben. Haben Sie eine Antwort auf die Ausführungen von Frau Raab? Sehen Sie das als praktikabel, umsetzbar?
Ich bin da etwas grundsätzlicher. Also ich sehe das Ziel nicht daran, dass man das fossile System in der Art und Weise, wie es funktioniert, weiter
Es funktioniert behält. Nicht für die Tiere im Schlachthof, Herr Schick. Es funktioniert
das
nicht.
Das bedeutet, dass man zeitgleich eben auch nicht auf so eine Pflanzenorganisation, also da bin ich einfach mehr Ökologe als Tierrechtler, Also für mich ist eigentlich wichtiger ist die Frage des Naturzustandes, wie, in welchem Zustand ist der Naturhaushalt. Und da muss man einfach noch tiefer gehen, da muss man sich die Frage stellen, welche Verheerungen erzeugt das fossile Industriesystem? Und das, was jetzt Frau Raab vorgeschlagen hat, deswegen habe ich auch gesagt, man kann einen halben Ball mit reinschmeißen. Selbst diese Pflanzenproduktion basiert ja darauf. Und da wären wir nämlich auch noch bei meinem vorigen Punkt, nämlich den Herbizid- und Pestizideinsatz, der müsste dort im großen Stil weitergeführt werden.
Nein, warum?
Wie wollen Sie das ansonsten handhaben?
Wie wollen Sie sonst die Tiere ernähren, die Sie haben? Das könnten Sie genauso begründen. Sogar Düngeflächen, sogar Flächen für Kühe, auch Weideflächen müssen mit Pestiziden bespielt werden.
Es geht darum, dass das weiterhin eingesetzt werden muss und dass ich generell der Ansicht bin, dass man das so weit wie möglich runterfahren sollte.
Ich auch, und das wird man auch im Rahmen einer veganen Lösung machen können.
Nein, das wird man mit einem Rahmen einer veganen Lösung nicht erreichen.
Es gibt bio-vegane Landwirtschaft.
Natürlich, ja, aber dann haben Sie trotzdem diese riesige Menge. Sie müssen und
bio-vegan. Sie brauchen weniger Menge.
Bio-vegan bedeutet ja nicht unbedingt Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.
Sie können all diese Lösungen nochmals, die Sie jetzt gerade haben, im Rahmen einer veganen Gesellschaft finden. All diese Probleme, die Sie gerade auftun, sind keine Rechtfertigung dafür, Tiere als Nährstoffspeicher abzuwerten, wenn Sie das Menschen niemals antun würden. Worin besteht der ethisch signifikante Unterschied, dass Sie Hunde, Katzen oder Menschen nicht essen würden, aber all diese Tiere schon? Es läuft auf diese Frage.
Aber gehört fressen und gefressen werden seit dem Bestehen dieses Planeten zum Leben?
Ja, vergewaltigen und vergewaltigen auch. Das ist ein naturalistischer Fehlschluss, nichts anderes. Nur weil ein Löwe einer Gazelle reißt, können wir uns nicht am Löwen orientieren, wenn wir so etwas haben, was sich Menschlichkeit nennt. Wir haben ein Gewissen, wir können rational entscheiden.
Aber machen Sie jetzt gerade einen
Unterschied? Natürlich, weil wir sollten nicht nach dem Löwen uns entscheiden, wenn wir die Möglichkeit haben, menschlich reflektiert zu handeln. Ein Löwe würde vergewaltigen. Tiere reißen sich gegenseitig den Kopf auf. Kommt ein neues Tier in ein altes Rudel, dann würde er die Kinder auffressen. Darf ich deswegen in einer neuen Familie?
Jetzt machen Sie genau die Differenzierung, die Sie mir vorwerfen. Das ist zum Beispiel ein Unterschied.
Aber es ist kein relevanter Unterschied, um jemanden ohne Gewissen ins Schlachthaus zu schicken. Wenn ein Kind noch kein Reflexionsvermögen besitzt, darf ich das Kind deswegen essen, wenn es ungefähr auf dem kognitiven Niveau von einem Schwein ist?
Aber es ist ein naturalistischer Fehlschluss, wenn ich mich daran orientieren würde.
Ja, es kommt auf die Fragestellung an. Natürlich, es kommt auf die Fragestellung an. Die Fragestellung, die ich Ihnen stelle, ist, wo ist der ethisch signifikante Unterschied, dass wir Menschen nicht ins Schlachthaus schicken dürfen, aber Tiere nicht. Wenn Sie danach gehen wollen, dass der Mensch ein Gewissen hat und das Tier nicht, dann dürfte ich Menschen ohne Gewissen oder ohne fertig ausgeprägtes kognitives Denkvermögen ja auch ins Schlachthaus schicken. Menschen mit Behinderungen, Menschen mit schizophrenen Affektionsstörungen etc. etc. Sehen Sie, das ist offensichtlich ein Widerspruch, weil dem würden Sie hoffentlich niemals zustimmen, Menschen mit diesen Bedingungen ins Schlachthaus zu schicken, richtig? Das heißt, worin besteht der weitere signifikante Unterschied, der das für Sie rechtfertigt?
Eine ganze Menge.
Keine Antwort ist auch eine Antwort.
Eine ganze Menge.
Ich habe meine Position zu nennen,
ich darf
antworten, weil das vorhersehbar ist.
Wo ist die Antwort? Ich warte immer noch drauf.
Ich habe Ihnen schon die Antwort
gegeben. Sie haben gesagt, Sie teilen meine Ansicht hier nicht. Das weiß ich, deswegen stelle ich die Frage, warum nicht? Das ist die Frage. Warum teilen Sie sie nicht? Worin besteht der ethisch signifikante Unterschied, dass Sie die Gleichberechtigung von vielen Individuen nicht teilen würden? Das ist die Frage, die hier am Tisch liegt, Herr Schick.
Frau Raab, darf ich Sie bitten, mal einen Gang zurückzuschalten? Eine ganze Menge Suggestivfragen, die Sie dem Herrn Schick darstellen. Ich habe noch eine andere von unseren Zuschauern. Die Energiewende zerstört ja mit Windrädern, mit Solarparks, Naturflächen und Lebensraum und schädigt oder tötet unzählige Tierarten. Befürworten Sie die Energiewende für die Klimapolitik dennoch?
Die Hauptursache für das Wegfallen von Spezien ist aktuell die Tierindustrie. Mit der Flächennutzung, mit dem Pestizideinsatz etc. und dem Vertreib von natürlichen Tierarten in gewissen Regionen. Ich beschäftige mich mit Windrädern etc. im Rahmen dessen, dass es mir bewusst ist, dass es Menschen gibt, die sich eher auf fossile Energien, auf Atomenergie gar oder eben auf die sogenannten Grünen berufen. Ich finde, das ist häufig ein Greenwashing, was hier betrieben wird. Und ich kann jetzt nicht pauschal sagen, ob das eine besser oder das andere besser ist. Eine Zeit lang wurde sogar atomare Energie als grüne Energie bezeichnet. Solange nichts passiert, ist sie ja relativ effizient, ist sie ja sogar naturschonend, bis was passiert. Also wie gesagt, Veganismus, das hier mein Steckenpferd darstellt, ist unabhängig vom Umweltfaktor. Und es fällt mir schwer, hier pauschal Aussagen zu treffen, was man für den Naturschutz des globalen Planeten machen muss. Soweit ich informiert bin, und das vertrete ich hier auch, verbraucht der durchschnittliche Veganer deutlich weniger Ressourcen auf allen Fronten, die hier gerade genannt wurden, als der durchschnittliche Nicht-Veganer. Und man kann all diese Lösungen im Rahmen einer veganen Gesellschaft finden.
Aber Sie haben ja jetzt schon über unsere Diskussion, über unseren Schlagabtausch hinaus mehrfach immer wieder eingebracht, dass Sie ja den Status, den wir hier haben, den Segen dieser Überflussgesellschaft ja gerne annehmen und auch auf die Basis gar nicht in Frage stellen. Das bedeutet, ein gewisses Mindestniveau müssen Sie ja annehmen, weil ansonsten bewegen wir uns ja aus diesem aus diesem Bereich heraus. Und das bedeutet, dass im Endeffekt diese ganzen Tode auch auf ihr Konto am Ende gehen. Also das, was hier jetzt gerade gesagt wurde, das ist quasi eine Sache, die wird dann in Kauf genommen und wird dann quasi ausgeblendet. Und sie verweisen dann auf die direkte Tierhaltung. Aber am Ende ist es so, dass für das System, in dem sie leben, in dem sie sich weiter bewegen wollen, ständig Tiere sterben, auch für dieses System, und zwar mit offenen Augen. Und das sei es jetzt einmal in der Landwirtschaft, die dann auch nur pflanzlich funktioniert. Das wird sogar mit Herbiziden, Pestizideinsatz gemacht. Da ist dann die Grenze. Sie machen ja ein riesiges Fass auf. Das wird massiv ausgeweitet. Das geht bis zu den Insekten. Bei den Pflanzen hört es dann komischerweise auf.
Komischerweise, nachdem sie kein zentrales Nervensystem und Bewusstsein besitzen. So eine komische Grenze.
Naja, es ist ja, wenn ich jetzt Sie mal Ihre Logik übernehme, dann ist das ja auch schon wieder eine Differenzierung, die Sie vornehmen.
Woran machen Sie das fest? Ich habe an dem Bewusstsein nämlich schon hergeschickt. Ich weiß, Sie haben jetzt geglaubt, dass Sie dreimal einen brillanten Punkt gebracht haben. Sie haben dreimal den gleichen Punkt gebracht, den ich Ihnen dreimal erklärt habe und Ihnen auch nochmals gesagt habe, das rechtfertigt nicht weit, tue ich überhaupt nicht. Ich habe Ihnen den Punkt gegeben. Ja, jetzt gerade, wenn ich hier rausgehe, strete ich vielleicht sogar auf Insekten. Wenn ich einen Apfel kaufe, wurde dafür ein Wurm getötet oder ich beiß sogar auf ihn drauf. Es wird es immer geben. Ja, das wird es immer geben. Mehr, mal weniger intentional. Das gebe ich Ihnen. Das gibt Ihnen jeder rational denkende Veganer. Wenn sich einer hinstellt und sagt, Veganer töten keine Tiere, genauso wie jedes Stück Fleisch macht krank, diese Form von Veganismus vertrete ich nicht. Das ist kein Veganismus, das ist Spiritualität, das ist Nonsens, das macht überhaupt keinen Sinn. Dafür bin ich nicht hier und dafür bin ich auch gar nicht bekannt. Wir können dafür sorgen, dass es eine gerechte Welt gibt, so weit wie es praktisch möglich ist, und fühlenden Individuen Rechte zuschreiben, die sie jetzt gerade auf Basis von trivialen Gründen nehmen. Tradition, Geschmack, Gewohnheit und Bequemlichkeit. Und gleichzeitig dafür sorgen, dass diese unintentionalen oder gar von mir aus durch die Pestizide gewollten Sachen, die sie auch vertreiben würden, wenn ihnen jemand ihre Nahrungsgrundmittel wegnehmen würde, würde ich auch Menschen dafür töten, bevor ich esse. Hatte ich ihnen vorher auch schon gebracht. Ich kann nicht effektiv agieren, wenn ich mich nicht ernähre. Das ist mir bewusst, aber ich kann dafür sorgen, dass wir eine moralischere Welt schaffen, in der Menschen wie Sie nicht dazu kommen, fühlende Individuen als Produktionsstätten zu betrachten.
Ich glaube, der entscheidende Unterschied zwischen uns beiden ist, dass ich auf der Suche nach einer Überwindung der ökologischen Krise bin, die für Sie eher so zweitrangig ist.
Ich weiß nicht, wie Sie auf diese Idee kommen. Der durchschnittliche Veganer, und das bekämpft ja auch gleichzeitig einen großen Teil zum Klimawandel, zur Ökologie, zur Landwirtschaftsnutzung, verbraucht deutlich weniger Ressourcen, und ich kann mich nur zum dritten Mal wiederholen, weil er tut es ja leider auch, als der durchschnittliche Nicht-Veganer. Wir haben also praktisch als zusätzlichen Benefit wahrscheinlich sogar eine deutlich gesündere Gesellschaft und wahrscheinlich im Durchschnitt sogar eine deutlich ökologischere Gesellschaft, wenn wir Tierrechte achten. Natürlich kann man, und ich kann es nur nochmal betonen, sehr umweltbewusst sein, wenn man Tiere in Schlachthaus schickt. Aber sie würden niemals auf Basis der gleichen Argumentationen, dass es möglich ist, dass Menschenfleisch, sie würden niemals Menschenfleisch essen dafür, dass es vielleicht ein bisschen oder gleichermaßen umweltschonend ist. Warum dann Tiere? Diese Frage stellt sich mir.
Sie beweisen jetzt mit allen Aussagen, die Sie gemacht haben, beweisen Sie, dass Sie, was ich im Eingangsstatement gesagt hatte, dass Sie sich auch einfach nur auf diesem Spielfeld, die Überflussgesellschaft mitgibt, weiterhin bewegen.
Die ärmste Bevölkerung der Welt ernährt sich fast rein pflanzlich. Was hat das mit Überflussgesellschaft zu tun? Was hat das damit zu tun? Und nochmals, Überflussgesellschaft jetzt
ernährt sich auch nicht
ernährt sich fast ausschließlich rein pflanzlich. Das war meine Wortwahl. Das
heißt, es muss auch nicht unbedingt ausschließlich
pflanzlich sein. Ich habe gesagt, fast ausschließlich. Soll ich Sie denn buchstabieren? Rein pflanzlich. Die
verstanden.
Ernähren sich von Hülsenfrüchten, von Bohnen, von Gemüse, von Trockenobst und ja, hier und da mal haben Sie wahrscheinlich Tierprodukte, aber diese gelten dort als Luxus. Ich möchte nicht einmal, dass Tierprodukte als Luxus gelten.
Kommt drauf an, in welcher Gesellschaft.
Natürlich kommt das drauf an. Ich sagte die ärmsten Bevölkerung der Welt gerade und dort gilt das dann als Luxus. Also nein, die Aussage war nicht einmal so falsch. Aber nur weil wir hier jetzt gerade eine Überflussgesellschaft haben, bietet Ihnen das umso mehr die Möglichkeit, Lösungen im Rahmen des Veganismus zu finden und das auch nachhaltig auf Gesellschaften zu übertragen, die nicht im Überfluss leben. Und was auch immer Sie dagegen machen wollen, dass wir im Überfluss leben, also Sie können das verteilen auf der gesamten Welt, ohne gleichzeitig auf den Rechten der Tiere zu trampeln. Ich verstehe Ihren Punkt überhaupt nicht.
Doch, ich meine, ich bewege mich aus, also mein Ziel ist es, sich aus dieser Überflussgesellschaft heraus zu bewegen. Deswegen habe ich auch einen ganz anderen grundsätzlichen Ansatz, was Tierhaltung angeht, weil dann nämlich, sobald ich mich aus dieser Überflussgesellschaft heraus bewege, ich gar nicht darum rumkomme, Tierhaltung in irgendeiner Art und Weise zu
Menschenhaltung
betreiben.
Menschenhaltung kann ich auch betreiben. Warum verdrehen Sie nur die Augen? Warum darf
Sie mal an.
Warum darf ich Menschen nicht in den Schlachthaus schicken, aber Tiere schon, wenn ich aus dieser Überflussgesellschaft rauskomme?
Weil da ein qualitativer Unterschied existiert.
Wo ist der?
Genauso wie im Endeffekt ein Unterschied irgendwo, wie sie genauso Unterschiede definieren zwischen einem Menschenaffen und einem
Aber keine
Löwen
ethisch signifikanten in der Fragestellung, wen ich in den Schlachthaus schicken darf. Sie machen offensichtlich einen. Also wo ist der ethisch signifikante Unterschied?
Dass das eine mein eigenes ist und das andere nicht.
Okay, jetzt testen wir meine Spezies und ich bin kein Mensch, sondern ich bin ein Reptiloid-Alien, das ich nur als Mensch hier darstelle. Dürfen Sie mich jetzt essen? Dürfen Sie mich jetzt essen? Ja, das nennt sich ethische Grundsatztestung, ethische Auswertung von Logik. Dürfen Sie mich jetzt essen, wenn ich nicht Ihrer Spezies angehöre?
Sie sind ja einfach jetzt ins Bereich des Fantastischen.
Ja, richtig. Das ist einfach nur eine logische Testung.
Sagen Sie einfach nein, Herr Schick.
Können Sie nicht abstrakt denken? Schalten Sie jedes Mal ab, wenn Sie Sci-Fi-Filme sehen, wenn Sie sich im Bereich des Fantastischen befinden? Ich könnte, wenn Sie einen Sci-Fi-Film mit einer Plasma-Gun anschauen, einfach den Fernseher anhalten und sagen, wenn du jetzt der Astronaut wärst, was würdest du dann machen? Das könnten Sie wahrscheinlich beantworten, richtig? Würden Sie dann auch nicht sagen, boah, nee, da befinde ich mich im Bereich des Fantastischen. Also nochmals, wenn ich jetzt kein Mensch wäre, sondern ein Alien, der vor Ihnen sitzt, dürfen Sie mich, so wie ich hier sitze und fühle, einfach ins Schlachthaus schicken?
Nein.
Dann haben Sie aber einen Widerspruch, verstehen Sie?
Mag sein.
Ja, wenn man einen Widerspruch hat und das anerkennt und nichts ändert, dann hat diese Diskussion hier ein Ende. Es macht überhaupt keinen Sinn, mit jemandem, der widersprüchlich handeln möchte und nichts daran ändern möchte, weiterzusprechen. Verstehen Sie das? Verstehen Sie das?
Möglicherweise,
verstehen Sie das?
Frau
Nein, Entschuldigung, das ist ganz wichtig. Wenn jemand sagt in einer Debatte, ich habe einen Widerspruch, ich erkenne den an, ich bin nicht bereit, mich zu ändern, dann hat man A, die Debatte gewonnen und B, wir haben hier jemanden, der nicht willig ist, logisch konsistent zu handeln. Das macht überhaupt keinen Sinn, die Konversation hier an dieser Stelle fortzuführen.
Ich habe Ihnen mehrfach aufgezeigt, dass Sie an bestimmten Stellen nicht logisch konsistent handeln. Doch,
Sie haben gerade Ihren Widerspruch anerkannt.
Mehrfach.
Sie haben gerade Ihren Widerspruch vor Kamera anerkannt.
Das ist kein Widerspruch, sondern ich habe Ihnen einfach aufgezeigt, dass ich keinen Universalismus vertrete, differenziere, dass Sie für mich ein Mensch sind. Das sind keine leeren Buzzwords.
Natürlich. Ich vertrete keinen Universalismus, deswegen schicke ich schwarze Menschen in den Ring, gegeneinander zu kämpfen, aber weiße nicht. Genauso leer ist das, wenn Sie sagen, Sie machen das
ich
mit Tieren,
aber nicht
mit Tieren.
Ich sage auch, dass Menschen unterschiedlich sind.
Natürlich sind Sie unterschiedlich, Sie sind auch unterschiedlich, aber warum dürfen Sie die einen missbrauchen und die anderen nicht?
Bitte,
daraus
leite ich nicht. Es geht auch nicht,
Entschuldigung,
es geht auch nicht darum, ob hier jemand eine Debatte gewinnt und ob eine Debatte beendet ist, wenn sich jemand in einem Widerspruch befindet. Das ist nicht Ziel dieser Sendung. Das Ziel dieser Sendung ist es, dass sich unsere Zuschauer eine Meinung bilden können, ob sie sich möglicherweise dem Veganismus als eine Art von Lebenseinstellung anschließen oder nicht.
Seine Meinung führt anscheinend zu einem Widerspruch. Also handeln
das
Sie
mag
nicht
ja sein, das werden dann unsere Zuschauer beurteilen und werden sagen, also der Herr Schick hat mich nicht überzeugt, ich schließe mich der Bewegung oder der Einstellung von Frau Raab an. Aber ich möchte Ihnen jetzt gerne 2, 3 Fragen hintereinander stellen, die von unseren Zuschauern kamen. Ich bin selbst Veganerin, schreibt eine Frau. Ist Haustierhaltung tiergerecht? Hunde in der Stadt und an der Leine, Katzen in der Wohnung, Hasen, Hamster etc. in Käfigen, das ist die Frage.
Also ich gehe hier prinzipiell nach dem Prinzip Adopt, Don't Shop. Das Nachzüchten und Handeln mit Tieren ist natürlich eine Form von Sklaverei, die ich nicht unterstützen würde und die nicht in der veganen Ethik beinhaltet sein kann. Wenn man Tiere aus dem Tierheim rettet, Katzen, Hunde, Hamster und ihnen zu Hause ein möglichst schönes Leben im Rahmen dieser sehr absurden Gesellschaft für diese Tiere wahrscheinlich bereitet, bietet, dann ist das doch etwas unglaublich Nobles, etwas sehr Menschliches. Man teilt seine Ressourcen, seinen Lebensplatz, man zahlt für diese Tiere. Das ist wie ein Schützling aufnehmen als Familienmitglied und sich gewissentlich um ihn kümmern, ist doch wunderschön. Natürlich sollten diese Tiere rein pflanzlich ernährt werden. Es gibt veganes Hunde- und Katzenfutter. Ich sehe schon, der Herr Schick schmunzelt schon. Das heißt, er hat sich mit Wissenschaft dahingehend noch nie auseinandergesetzt. Ja, natürlich ist das nicht natürlich, genauso wie dieser Raum mit diesen Lichtern und der Kamera hier nicht natürlich ist, aber die Frage stellt sich nicht nach der Natürlichkeit, das wäre wiederum ein naturalistischer Fehlschluss, sondern nach dem, was schlussendlich für diese Tiere rauskommt. Und die durchschnittlich ernährten Hunde, da haben wir jetzt schon Datenlagen, sind im Durchschnitt sogar gesünder und Katzen können auch gesund rein pflanzlich ernährt werden. Nein, das heißt nicht, dass sie nur Salatblätter und Karotten bekommen, sondern dass sie angefertigtes, chemisches, böse Chemiefutter bekommen, wo alle Nährstoffe enthalten sind, die sie brauchen.
Gut, das ist doch eine wunderbare Antwort, mit der unsere Zuschauerin mit Sicherheit auch zufrieden sein wird. Nächste Frage. Hatten Sie, das ist eine sehr außergewöhnliche Frage, aber ich möchte sie trotzdem stellen. Hatten Sie schon mal Morddrohungen von gewalttätigen Fleischfressern? So lautet die Frage, die
uns eingesandt wurde. Definitiv. Also viele Menschen sind sehr getriggert und persönlich verletzt, wenn man ihre gewalttätigen Handlungsweisen, ihre Diskriminierung von Tieren in Frage stellt. Dann kommt schnell mal dieses, das war schon immer so, das sind ja nur Tiere und wir sind Menschen, wir sind was Besseres. Und auf Basis dieser doch irgendwo unterschwelligen Einsicht, dass man gerade redet wie ein Rassist, Mist, mit, das sind ja nur Schwarze, das sind ja nur Frauen, glaube ich, kanalisiert sich die Wut der Menschen, denen das bewusst wird, häufig auf den Überbringer der Botschaft. Und nachdem ich doch ein sehr provokantes Auftreten oft habe, habe ich die ein oder andere Morddrohung erhalten und auch selbst schon Gewalt im Rahmen meiner Demonstrationen widerfahren. Ja.
Und das schließt die nächste Frage eines Zuschauers an. Würden Sie aufgrund dieser Erfahrungen, die Sie gemacht haben, vielleicht nicht doch lieber als Ärztin arbeiten? Sie sind ja ausgebildete Medizinerin.
Nein, ich finde, mein Einsatz für Tierrechte ist die sinnvollste Aktivität, die ich in meinen nächsten 60 Jahren, so seien sie mir gegeben, Lebenszeit noch bestreiten kann. Das Gesundheitssystem, so wie wir es hier aktuell haben, ist ein symptomatisches. Das heißt, wir verschreiben kranken Patienten Tabletten, die an Tieren getestet werden und mit Tierprodukten häufig leider sind, statt das Symptom zu bekämpfen, statt den Menschen präventiv zu helfen. Und ich finde, mein Einsatz als Ärztin ist sehr austauschbar. Hingegen die Möglichkeiten, die ich in meinem Leben habe, um mich für Tiere einzusetzen, sind der effektivere Einsatz sowohl für die Tierrechte, wie aber auch als Zweitfaktor für die Gesundheit der Menschen.
Die nächste Frage haben Sie im Grunde genommen Ihrer Diskussion fast schon beantwortet gehabt, vielleicht deshalb in 2, 3 Sätzen noch mal kurz. Wie halten es Veganer mit dem Insektenmehl in Backwaren? Mhm. Insekten sind doch auch Lebewesen.
Ja, also es besteht gerade so ein Gerücht, dass jetzt Insektenmehl in Backwaren besteht. Das wäre groß ausgeschildert, weil das jetzt noch sehr teuer ist für die Bäckereien, das zu tun. Es ist nicht so, dass das da jetzt einfach reingeschlichen wird, um den Proteingehalt zu steigern, sondern es wird dann als Luxusgut mit extra Insektenprotein vermarktet. Also da muss man keine Angst haben, wenn man Brot kauft. Und ich bin natürlich prinzipiell nicht dafür, nein.
Letzte Frage an Sie in dieser kurzen Runde der Fragen unserer Zuschauer. Einer interessiert sich dafür, wie Sie zu den vielen Zutaten in den veganen Produkten stehen und warum man als Veganer ein Produkt braucht, das wie Leberwurst, Steak oder Schinken etc. Ja. aussieht und größtenteils auch so schmeckt, wenn man tierische Produkte ablehnt.
Wir lehnen ja tierische Produkte nicht auf Basis dessen ab, wie sie aussehen oder wie sie schmecken. Ganz im Gegenteil, viele von uns vermissen diese Produkte sogar. Und ich habe immer gern Schnitzel gegessen. Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, ein Schnitzel zu essen, was diese Lücke in meinem Herzen füllt, dieses Ritual beim Heurigen zu essen und das ohne auf Kosten von einem Tier, das am Schlachthof stand, dann ist das doch wunderschön, mich nicht von meinen Traditionen trennen zu müssen, konservativ zu bleiben und gleichzeitig meinen Magen zu füllen, ist doch schön. Und das mit den vielen Zutatenlisten, ich glaube, wir beschweren uns auch nicht darüber, wenn auf einer Pizza viele Sachen drauf liegen, das ist pauschal noch nichts Schlechtes, das kommt immer auf die Zutaten an.
Vielen Dank dafür, für diese interessanten Antworten, auch für Sie so eine Art Schnellfragerunde von unseren Zuschauern. Sind Tiere allgemein weniger wert als Menschen? Die Frage kam ja auch schon von Frau Raab. Und wenn ja, warum? Was macht den Unterschied?
Da habe ich auch schon in der Diskussion ausgeführt. Also es gibt einen Unterschied. Der existiert einfach auch in unserer Wahrnehmung. Ich kann nicht alles gleichsetzen. Das sind ja selbst Differenzen, die auch Frau Raab vornimmt, hier auf der Basis von Nervenbahnen. Da kann man dann auch irgendwo die Frage stellen, inwiefern alles, was wir wahrnehmen, auch nur von unserem Gehirn gefiltert wird und ob denn diese Nervenbahnen, dann sind wir dann wieder im Bereich, was sich ein bisschen in die Nähe des Außerirdischen bewegt, inwiefern wir das mit absoluter Bestimmtheit sagen können, dass das dann bei Pflanzen wirklich nicht so ist. Und dahingehend würde ich einfach sagen, es gibt eine Form von Differenzierung. Wenn wir darauf angewiesen sind, und da sind wir nämlich wieder bei der Frage der Natur, wenn wir wirklich darauf angewiesen sind, dann müssen wir teilweise auch auf tierische Produkte zurückgreifen. Und dahingehend ist es zum Überleben notwendig und gehört einfach mit dazu.
Der Fanclub von Frau Raab war aktiv und stellt Ihnen folgende Frage. Ich bin seit 14 Jahren vegan. Herr Schick, strengt es Sie an, das Tierleid in Ihrem Denken zu unterdrücken?
Nein, um das so direkt zu... Also das ist, wenn man direkt damit konfrontiert ist, so wie es Frau Raab ja hier auch hochgezogen hat, ich betone an der Stelle auch nochmal, dass ich diese Form von Tierhaltung auch nicht unterstütze. Wo so massives Tierleid auch ausgelöst wird. Ich absolut dafür bin, dass man eine artgerechte, tiergerechte Haltung durchführt und dass es eben so ist, dass man bis zu dem Moment, wenn man das Tier dann schlachtet, auch diesen Prozess so, sage ich mal, schmerzbefreit und so leidgering wie möglich ablaufen lässt. Also von daher ist das Tierleid nicht unbedingt eine Sache, die mich ständig verfolgt, weil ich mich selbst als jemand sehe, der Tierleid auch eher verringert.
Aber Sie gehen doch ganz normal essen, Herr Schick, oder? Richtig?
Ja,
dann unterstützen Sie den ganz normalen Holocaust der Tiere, den ganz normalen.
Okay. Es kommt darauf an, was er bestellt.
Ja, naja, richtig. Wenn er Tierprodukte bestellt, ganz
es kommt
normale
drauf an, welche Tierprodukte,
Sie gehen ganz, Sie holen sich einen Kaffee mit Milch, richtig?
Na, Milch ist ja jetzt auch noch nicht unbedingt gleich, also erstens würde ich mal die Frage
stellen. Was mit der Milch passiert? Dass eine Kuh von ihrem Kind getrennt wird, dass das Kind abgestochen wird, dass die Kuh Jahr für Jahr durch Menschenhand vergewaltigt wird, jeden Tag an ihren Brüsten befummelt wird und auch getötet wird, sobald sie keine Milch mehr gibt? Sie können sich hier nicht herstellen und sagen, dass Sie das nicht unterstützen, das ist eine dreiste Lüge.
Die nächste Frage. Gemäß dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft werden in Deutschland jährlich ca. 11 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Was ist für Sie das Hauptproblem bei der Lebensmittelversorgung und Verschwendung bei der Bevölkerung?
Ja, das Überangebot, dass wir auch alles immer in diesen riesigen Massen und im besten Fall halt auch immer wieder was Neues und mehr, das soll ja auch ansprechen. Also auf der Seite der Lebensmittelproduzenten geht es natürlich hauptsächlich um Konsum. Der muss gesteigert werden und dann probiert man das auch mit allen Mitteln. Sei es mit neuen Produkten, sei es mit Produkten, die man irgendwie auspreist. Also wenn man in den Supermarkt reingeht, dann nimmt man das ja auch wahr. Also das ist so, das soll ja einen verleiten, am besten so viel zu kaufen wie möglich. Und ich glaube, dass gerade da der Ansatz ist, einfach auch mal, also das weniger kaufen ist nicht diese Überladung. Ich glaube, dass man Lebensmittelverschwendung, also dass man Abfall hat, nie ganz wegbekommt. Also so durchrationalisiert kann man gar nicht leben, als dass man nie irgendwie eine Form von Müll produziert oder dann doch mal das ein oder andere runterfällt. Aber unter einer anderen Herangehensweise ließe sich das massiv verringern, auf jeden Fall. Und es gibt natürlich auch noch Möglichkeiten, es gibt ja auch Normen, die da gesetzt werden, auch über die EU, die zu hinterfragen sind. Das werden ja viele Lebensmittel schon weggeschmissen, bevor sie überhaupt im Privathaushalt ankommen, aber eigentlich verwendbar wären. Von der Gurke, die falsche Form hat, bis zur Zucchini, die vielleicht eine leichte Delle hat. Solche Sachen, das ist natürlich auch generell zu hinterfragen. Wie weit denn, manchmal wird da mit Hygienestandards argumentiert, wie weit denn diese Hygienestandards denn eigentlich auch wirklich bestehen sollten. Da würde man meiner Meinung nach auch schon ganz viel dieser Lebensmittelverschwendung aufhalten und damit auch wiederum die Landwirtschaft, ja, sagen wir mal etwas, also man würde ja Raum gewinnen, auch an Produkten, was die Versorgung angeht, ohne dass ich jetzt auch mehr Fläche dafür verbrauchen muss.
Eine Frage an Sie beiden, zuerst an Sie, Herr Schick. Man regt sich gern darüber auf, wenn man hört, dass Chinesen Hunde schlachten und essen. Was bitteschön ist das anderes als ein Schwein oder Rind zu essen?
Also,
ich habe die Frage jetzt
gerade. Ich muss gerade schmunzeln, weil Frau Raab ihre beiden Kuscheltiere hochhält. Also generell ist es natürlich der Unterschied, warum das in Europa so Probleme hervorruft, ist, dass der Hund bei uns als gütiges Haustier gilt und unser treuster Freund. Ganz generell, wenn es jetzt um die Basis des Fleischkonsums angeht und es ist ausgelagert, dann ist zwischen dem Schwein und dem Hund im Endeffekt kein qualitativer Unterschied. Also deswegen esse ich jetzt keine Hunde, aber das ist, also weil es natürlich kulturell drin ist und man das irgendwie moralisch verwerflich hält, aber insgesamt ist da jetzt erstmal, also es sind ja beides Säugetiere und ich glaube, wer schon mal ein Schwein gehalten hat, der weiß, was da auch selbst mit einem Schwein auch für eine persönliche Beziehung entstehen kann.
Sie haben vor 10 Sekunden schon das Panische zur Kamera gucken. Deswegen esse ich natürlich keine Hunde von Herrn Schick gesehen, weil er weiß, wie moralisch verwerflich das doch wäre, das zu tun. Aber dann ist es gleichermaßen moralisch verwerflich, das wohl den Schweinen anzutun nach ihrer eigenen Logik. Und das sollte auch das Publikum an dieser Stelle erkennen, dass das überhaupt keinen Unterschied macht. Ich möchte hier nochmal auch grafisch illustrieren den Speziesismus. Ein Sexist sagt beispielsweise, das ist ja nur eine Frau oder das ist ja nur ein Mann, deswegen darf ich ihn oder sie abwerten. Ein Rassist sagt, das ist ja nur ein Schwarz. Oder ist er nur ein Weißer, deswegen darf ich ihn oder sie abwerten. Und ein Speziesist sagt, huch, das ist ja kein Mensch, sondern nur ein nichtmenschliches Tier oder gar, das ist ja kein süßes kleines Haustier, nein, deswegen esse ich keine Hunde, sondern nur ein Schwein, ein Nutztier. Und wer gegen Rassismus ist, wer gegen Sexismus ist, der muss auch Speziesismus, sprich Rassismus gegen Tiere ablehnen.
Ich glaube, da sind wir an einem ganz grundsätzlichen philosophischen Unterschied angelangt, weil wir uns nämlich auch schon in der Frage und was Sie wahrscheinlich auch als Sexismus bezeichnen würden, auch schon da schon unterscheiden, ist, dass auch in den Fragen, wenn es um diese Fragen geht, von meiner Seite aus ich da grundsätzliche Unterschiede sehe und man natürlich moralische, also dann wiederum das Ganze differenziert und dann ist es vollkommen normal, auch da die moralischen Grenzen aufzuziehen und sich in diesen kulturellen moralischen Grenzen zu bewegen und die können manchmal auch ein bisschen irrational wirken.
Haben Sie gerade mit Ihrem Widerspruch selbst festgestellt? Das ist nach Ihrer eigenen Logik in einen Widerspruch verlaufen. Ich mache auch Unterschiede zwischen Mann und Frau. Ich verrate Ihnen, wir sind nicht gleich, aber wir sind gleichberechtigt in der Fragestellung, ob ich über jemandes Körper verfügen darf, ob es in Ordnung ist, Mann oder Frau zu vergewaltigen, ob eine Frau als Objekt des Mannes gelten soll, ob Männer prinzipiell abgewertet werden sollen. Ich finde, es gibt im Moment wahnsinnig viel Sexismus gegen Männer. Wahrscheinlich überrascht Sie das aus dem Mund einer Veganerin zu hören. Und ich finde, hierzulande haben Männer es im Durchschnitt vielleicht sogar besser schlechter aktuell als Frauen. Das heißt trotzdem nicht, dass ich Männer oder Frauen ins Schlachthaus schicken darf. Absolut nicht. Und natürlich, wie gesagt, gibt es Unterschiede. Aber es gibt keinen ethisch signifikanten Unterschied in der Fragestellung, ob jetzt Männer oder Frauen ins Schlachthaus gehen sollen, ob sie wählen sollen oder ob ich Hunde oder Katzen oder Kühe ins Schlachthaus schicken soll. Das ist absurd. Das führt in genau den Widerspruch, den Sie vorher ja auch anerkannt haben.
Wäre Veganismus, wenn er jetzt von heute auf morgen zur Umsetzung kommen würde, es würden Millionen von Zuschauern würden jetzt Ihrem Beispiel folgen wollen. Wäre das in der Praxis umsetzbar?
Die Fragestellung, die wir uns stellen müssen, ist, was wäre oder was passiert tatsächlich, wenn es nicht der Fall ist? Also viele Tiere natürlich würden dann alle aufschreien, die können wir ja nicht alle in die Freiheit entlassen. Sollen wir die jetzt alle durchfüttern, bis sie alle sterben? Sollen wir die alle in Ruhe lassen? Das funktioniert ja nicht, das ist mir bewusst. Ich kann diese Fragen, das werde ich jetzt auch gerne theoretisch beantworten, aber wir sind uns leider im Klaren, dass es beim Veganismus wie bei jeder Gerechtigkeitsbewegung, sei das gegen die Unterdrückung von Menschen anderer Hautfarben oder auch Geschlechter, einen graduellen Wandel gibt.
Genau, Sie können ja die Übergangsphase ruhig auch schildern. Mhm.
Also ich beantworte es gerne mal in der Theorie. So, ja. Zack, Hammer, es ist jetzt eine vegane Welt. Wir hätten erstmal Fackelumzüge von Menschen wie Herr Schick, die sagen würden, ich will mein Fleisch wieder. Wir hätten wahnsinnig große Demonstrationen, wahrscheinlich sogar körperliche Übergriffe gegen die Veganer, die das durchgesetzt haben. Die Bauern müssten ihre Tiere freilassen. Wir müssten dafür logistische Lösungen finden, wo wir sie unterbringen, wie wir sie versorgen könnten. Ideen sind zum Beispiel Subventionierungen, die aktuell in die Fleisch-, Milch- und Eierproduktion laufen, umzulenken in die Tierversorgung. All diese Fragen stellen sich aber Gott sei Dank nicht, aber hier könnten wir trotzdem mitsamt unserer Menschlichkeit und dem Geld, was sonst in die Subventionierung von solchen Produkten oder Industrien laufen würde, Lösungen finden. Die Frage, die wirklich, wirklich prägnant und wichtig ist, ist, was passiert mit den Tieren, wenn wir es nicht tun? Und das ist, dass diese unendliche Massenabschlachtung, dass diese unendliche Unterdrückung, dieser Holocaust für immer weiterlaufen wird. Und das darf nicht die Alternative sein. So darf es nicht ausgehen.
Ist künstliches Fleisch aus dem 3D-Drucker für Sie eine Alternative?
Definitiv. Also es gibt Möglichkeiten, das ohne tierische Zellen zu gewinnen, ohne dass dafür ein frisches Tier geschlachtet werden muss. Und das ist dann auch eine vegane Produktion. Ja, es mag künstlich sein, ist es deswegen ungesund, muss man sich natürlich in Studien anschauen. Wir essen hier und da mal gerne Süßigkeiten. Also ich glaube, wenn man das hier und da mal als Luxusgut sieht, dass man einfach zu Genussmitteln isst, dann wird das kein großes Problem darstellen. Und es wird wahrscheinlich vielen Leuten den Umstieg erleichtern, so wie das die veganen Ersatzprodukte ja machen.
Aus Ihrer Sicht ist Veganismus so umsetzbar, Herr Schick?
Veganismus ist in der Art und Weise nur umsetzbar, wie ich schon dargelegt habe, auf Basis der Industriegesellschaft. Und das ist, wie ich ja auch schon, wie gesagt, auch schon hier ausgeführt habe, ist das, kritisiere ich die generell. Also halte ich, wie ich auch schon in meinem Eingangsstatement gesagt habe, Veganismus eben nicht für den Überbringer der ökologischen Wende. Und deswegen ist Veganismus für mich keine Option, sondern es geht darum, wirklich grundsätzlich ganz tief an die Wurzel zu gehen, weil auch der Veganismus die grundsätzliche ökologische Krise nicht auflösen wird. Er wird dafür keine Lösung finden, sondern ist einfach nur eine Fortsetzung auf eine andere Art und Weise des Problems. Und also deswegen graut es mir am Ende, also grauen ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber eine vegane Gesellschaft wird auch keine Lösung finden und von daher ist es für mich einfach keine Option.
Das wäre ja fast schon ein Schlussstatement gewesen, auf das wir dann auch gleich kommen, denn wir befinden uns auf der Zielgeraden dieser Sendung, dieses Schlagabtausches, den ich persönlich für hochinteressant empfunden habe. Das Schlussplädoyer, 60 Sekunden haben Sie noch einmal Zeit, Ihre Sicht der Dinge darzustellen. Nachdem Sie, Frau Raab, begonnen haben mit dem Eingangsplädoyer, ist es nun an Ihnen, das Schlussplädoyer kundzutun. Unsere Zuschauer dürfen dann anschließend entscheiden, wer hat Sie denn mehr überzeugt? Soll nicht heißen, dass die Fragestellung lautet, werde ich nach dieser Sendung ein Veganer, sondern wer hat die besseren Argumente gehabt, wer hat Sie überzeugt und wer bringt unter Umständen unsere Zuschauer tatsächlich dazu, ein bisschen umzudenken.
Bitte. Wie Sie über die Sendung gesehen haben sollten, gehört haben sollten, stehe ich für eine konsequente, tiefgreifende, grundlegende ökologische Wende. Und die ist mit dem Veganismus nicht zu haben. Und Veganismus ist dahingehend keine ökologische Option. Und wer sich wirklich nachhaltig im Austausch mit der Natur befinden möchte, dorthin bewegen möchte, der kommt um Tierhaltung nicht herum. Der muss damit umgehen, dass Leben und Tod natürlich dazugehören. Und von daher, Veganismus ist keine Option. Veganismus ist einfach nur eine Scheinlösung.
Vielen herzlichen Dank, Herr Schick. Die letzten Worte, Frau Raab, haben Sie.
Wie Sie im Rahmen dieser Diskussion gesehen haben, hat sich die Position von Herrn Schick mehrfach in Widersprüche oder Irrationalitäten verfangen, die er selbst zugegeben hat. Er wirft Veganern vor, nicht bewusst umzugehen mit der Tatsache, dass es Leben und Tod immer geben wird. Dem war nicht so, und das habe ich auch mehrfach Ihnen diesen Punkt gegeben. Allerdings glaube ich, dass wir erst ein Bewusstsein für auch die Umwelt und auch unsere gesamtgesellschaftlichen Harmonisierung und Frieden finden werden, wenn wir auch mit dem Frieden auf unseren Tellern anfangen. Und ich appelliere hiermit an die Menschlichkeit jedes Zuhörers, wenn Sie auf Ihrem Schoß Hunde und Katzen streicheln und aufschreien würden bei dem Gedanken, diese Individuen ins Schlachthaus zu schicken oder das gar menschlichen Kindern, die genauso unschuldig sind, anzutun, sie systematisch zu versklaven, sie in Konzentrationslager zu stecken, dann bitte tun Sie das nicht den anderen als Nutztier abgewerteten Individuen an und wählen Sie eine vegane Lebensweise für alle fühlenden Individuen.
Herzlichen Dank, Frau Raab. Ihnen danke, dass Sie heute zu dieser Sendung, zu diesem Schlagabtausch zur Verfügung standen. Ich fand es sehr spannend, sehr interessant, habe für mich viele wertvolle Informationen mitgenommen. Jetzt sind wir gespannt, wie es Ihnen geht. Wer hat Sie denn mehr überzeugt heute im Rahmen dieses Schlagabtauschs? Beurteilen Sie doch einfach, wenn Sie diese Sendung gesehen haben, entweder auf unserer Webseite www.auf1.tv oder aber in unserem Telegram-Kanal mittels Ihrer Abstimmung, wer Sie heute mehr überzeugt hat. Herzlichen Dank für Ihr Interesse, fürs Zuschauen. Teilen Sie diese Sendung bitte in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis. Ich denke, sie ist es wert und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Schlagabtausch.